die vielleicht dann weiter diskutieren vor der Pause. Mache aber immer so einen kleinen Kommentar. Und zwar ist es ungefähr auch aus Ihrem Vortrag klar, wo eigentlich alle Probleme liegen, die mit Computern zu tun haben. Sie liegen im Spannungsfeld zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit. In diesem Spannungsfeld entstehen auch alle Produktionen. Und wenn man nach dem Begründer der Computerwissenschaft fragt, sie haben zu Recht Leibniz und Babbage erwähnt. Babbage sozusagen ist aufgewachsen und hat sein Interesse entwickelt im Kreis der englischen Romantik. Ja, er war im engsten mit Byron befreundet und hat auch um 40 Jahre jüngere Tochter von Byron geheiratet, was der absolute Skandal sozusagen der Society damals war, die auch wesentlich beigetragen hat zur Entstehung dieser Computertheorie und jetzt inzwischen in angelsächsischen Raum zur Ikone des Feminismus geworden. Es gibt inzwischen sehr viele Romane und sogar Filme über diese ganze Verwicklung. Interessanterweise ist er auch jung gestorben, das heißt, er hat seine zweite Maschine, analytische Maschine gebaut, schon nach ihrem Tod, das ist ein Traum. Und wenn man schaut, ja, es gibt einen sehr schönen Text von Babbage in dieser Autobiografie über die Gründe, die ihn dazu bewogen haben, diese Maschine zu entwickeln. Und es beginnt mit folgender Passage, er sagt, er gehe davon aus, ich glaube, ich habe das zitiert in einem anderen Zusammenhang, er gehe davon aus, dass alles, was je gesagt worden war, von irgendwelchem Mensch, eine Differenz in den Molekülen produziert hat, der Luft. Und so muss man eine Maschine entwickeln, die zu dieser Differenzrechnung fähig ist. Hat man das gemacht, kann man alles rekonstruieren, was die Menschen in ihrer ganzen Geschichte je gesagt haben. Also das war ein poetischer Entwurf, ja, nicht wahr, zur Wiederherstellung aller je erklungenen Rede, und zwar unter der Annahme, dass die Luft als solche ein Universalspeicher ist und alles, was je gesagt worden war, aber nicht fixiert auf dem Papier oder in einem anderen Medium, in Medium Luft festgehalten worden ist. Man muss nur sozusagen Mittel haben, um diese Molekularstrukturen und atomaren Strukturen der Luft zu dechiffrieren, und dann hat man es ja. Schon dieses Projekt, ja, übrigens, das nicht unähnlich ist dem Projekt, aus dem die russische Raumfahrt entstanden ist, nämlich der Begründer der russischen Raumfahrt, Tsiolkovsky, war Schüler von Fedorov, und Fedorov war ein Philosoph, der einen Plan entwickelt hat zur Wiederherstellung aller je gelebten Menschen mit wissenschaftlichen Methoden, und zwar in zwei Etappen. Der erste Etappe musste ein Universalmuseum errichtet werden, in dem alles, was über jede einzelne Person je bekannt worden war, in einem speziellen Abteil aufbewahrt werden sollte. Dann musste dieses Museum weiter und weiter entwickelt haben, bis Information genügt, um diese Person vollständig wiederherzustellen. Mit Genetik und so weiter ist es ja sogar sehr plausibel. Also das war das Programm, das Universalmuseum mit dem Übergang zu wissenschaftlicher Auferstehungslehre. Und dann Tsiolkovsky hat sich zu Recht die Frage gestellt, wo muss man alle diese wiederauferstandenen Leute dann unterbringen, ja, weil die Erde hat endliche Ressourcen und man muss sie irgendwo unterbringen. Und dann hat er gesagt, auf anderen Planeten. Dann kam die Frage, wie man sie erreicht, und dann hat er der erste Raketen sozusagen, der Rakete eigentlich berechnet, anhand der Feuerwerkraketen. Ja, ich meine, hat auch die Idee bekommen, dass die Feuerwerkraketen sozusagen nach dem gleichen Prinzip kann man diese Raketen entwickeln, und das war diese Theorie der drei Geschwindigkeiten nach wie vor von Tiny. Und das ist eine Geschwindigkeit, wo die Rakete nach unten geht, wo die in Umlaufbahn bringt und die dritte, jede Laufbahn sprengt. Also wir sehen, dass viele Projekte, die für uns selbstverständlich zu sein scheinen, die sehr technisch aussehen und so weiter und so fort, aus theologischer Perspektive entstanden sind. Und das ist etwas, was auch nicht wahr Heidegger anspricht und viele andere. Es handelt sich um eine sehr enge innere Verbindung, und gerade diese sehr enge innere Verbindung führt zu einem dieser Paradoxien zwischen Theologie und moderner Technik. Weil wenn man die Genese der modernen Technik überhaupt anschaut, der modernen Mathematik, der modernen Computer, der modernen Technik überhaupt, dann der Ausgangspunkt für die Entwicklung technischer Programme, die nach wie vor unsere Zivilisation tragen, das heißt Computerprogramm, Raumfahrt und so weiter, der Hauptgrund und Hauptantriebskraft war die Frage, wie funktioniert eine Intelligenz, wenn diese Intelligenz nicht ähnlich ist, sondern unähnlich ist. Und das war die Frage von Leibniz, ja, das ist die Modellologie von Leibniz. Das heißt, wir sind nicht imstande, alle Fakten der Welt zu berechnen und in Bezug auf jeden Prädikat sagen, ob dieser Prädikat zutrifft oder nicht. Wenn wir aber eine göttliche Vernunft uns vorstellen, das heißt eine unendliche Intelligenz, dann können wir denken, dass eine solche unendliche Intelligenz imstande ist, jedes Mal zu berechnen oder festzustellen, ob eine Eigenschaft zutrifft oder nicht zutrifft. Ist es so, dann entsteht daraus ein 0-1-Kalkül. Das heißt, 0-1-Kalkül, digitaler Code, wurde zunächst einmal formuliert in Bezug auf eine unendliche Intelligenz. Weil nur in Bezug auf eine unendliche Intelligenz hat der digitale Code überhaupt eine Relevanz. Denn in Bezug auf die endliche Intelligenz ist diese Berechnung 0,1, also trifft zu, trifft nicht zu, generell nicht möglich. Das Gleiche kann man sagen über Gilbert. Ja? Gilbert kommt direkt von der Theologie, von der theologischen Fakultät, und er kommt direkt von der Frage, wie ist das dann in der Trinität. Also ist das möglich, eine Formalisierung der Lehre über die Trinität zu entwickeln oder nicht? Ja? Und daraus entsteht die Mengenlehre. Die Mengenlehre, die kodifiziert worden war von Gilbert in der Form, wie es jetzt gelehrt wird in der Schule, entsteht aus der Trinitätsproblematik. Das heißt, aus der Problematik, ob die Mengen unterschiedlich werden können, auch wenn sie die gleichen Elemente enthalten, zum Beispiel, und vieles anderes. Wir haben also Projekte, also technische Projekte, und technische Projekte von Turing ist genauso, dieser unendliche Band hier, der sich unendlich in alle Richtungen bewegen kann, was heißt, er kann sich bewegen in einer Richtung und in eine andere Richtung. Das heißt, dass in diesem Band ist der Unterschied zwischen Zukunft und Vergangenheit aufgehoben. Ja, das ist die klassische Definition der unendlichen oder göttlichen Vernunft. Diese Vernunft unterscheidet nicht zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das sind sozusagen drei Felder. Und sozusagen die Vernunft hat die Fähigkeit, von Gegenwart heraus, also von aktuellem Feld, sowohl in die Vergangenheit, also sich zurückzuversetzen, wie auch nach vorne zu gehen. Das heißt, wir haben bei jedem denkbaren wissenschaftlichen Programm die göttliche Vernunft als Vorbild. Also die Technik beginnt damit, dass ich von der menschlichen Vernunft abstrahiere und mich frage, wie funktioniert eine Vernunft, wenn diese Vernunft keine menschliche, sondern göttliche ist. Dann habe ich wirklich ein technisches Problem, ein logisches Problem und eine Aufgabe, ein Programm, das funktionsfähig ist. Warum? Weil, wie Wittgenstein zu Recht gesagt hat, die Technik hat nur ein Problem. Wie ist es möglich, die Maschine überhaupt zu stoppen? Und bei näherem Hinsehen, es ist tatsächlich das Hauptproblem. Das heißt, es gibt keine Maschine, und zwar kann sie nicht geben. Strukturell kann keine Maschine geben, gedacht werden, die zu stoppen ist. Ja, das ist so, wie man zum Beispiel in der Videoinstallation Filme in Loop zeigt oder wenn man eben diese Webstuhl hat, automatische Funktionen und so weiter. Dieser Webstuhl wird gestoppt, weil die Menschen müde sind oder dieser Webstuhl ist kaputt. Muss repariert werden. Aber idealerweise gesehen, also als Maschine oder als Programm, gibt es in diesem Programm und kann es in diesem Programm nichts geben. Es ist nicht so, dass das sozusagen übersehen wird, ja? Sondern es kann strukturell in diesem Programm nicht geben, dass dieses Programm stoppt. Wenn ich so ein Element einführe, wie Turing in dieser Maschine macht, das heißt, das Problem ist gelöst, die Maschine stoppt, dann muss gleichzeitig vorausgesetzt werden, dass es Programmsentscheidungen sind, ja, die ewig laufen. Nur, wenn ich die Möglichkeiten eines ewigen Laufs überhaupt voraussetze, kann ich diesen Stoppmechanismus einführen. Als bestimmter Fall bezogen auf die Möglichkeit einer unendlichen Weiterarbeit. Und dieser Unterschied hat schon bemerkt, übrigens Aristoteles. Deswegen gibt es einen sehr großen Diskurs. Ich glaube, in Deutschland ist es nicht so entwickelt. In der deutschen Philosophie, in der anglosächsischen Philosophie ist es extrem entwickelt im Rahmen des Pragmatismus, amerikanischen Pragmatismus. ist der Unterscheidung zwischen Logos und Phronesis. Ja, Aristoteles einführt, wo er sagt, es gibt zwei Typen von Weisheit. Also sehr interessant. Ein Typus von Weisheit ist Logos. Das heißt, es ist eine absolute Weisheit, eine unendliche Vernunft. Und dieser Logos, diese absolute Weisheit, wird beschrieben durch die logische Operation. Ja, die ganze Mechanik, die logische Operation, so operiert sozusagen unendliche Vernunft. Und unsere Aufgabe ist tatsächlich, als Philosophen diese unendliche Vernunft zu denken und auch zu denken, wie Götter. Gleichzeitig aber fehlt uns grundsätzlich die Zeit, um als Götter zu denken. Das heißt, wir müssen wissen, wann wir stoppen. Ja? Wann wir sagen, es ist genug, weiter gehen wir nicht. Also ich sage, ich habe genug Information. Vielleicht fehlt mir irgendetwas noch an Information, aber ich treffe die Entscheidung jetzt und verzichte auf diese im Logos angelegte Möglichkeit, weiterzugehen, weitere Informationen zu sammeln. Eine Art Dezisionismus, ja, wenn man will. Aber Dezisionismus nicht im Sinne, eine wie Carl Schmitt und viele andere das beschreiben, letztendlich irrationale Entscheidung. Ja, das wird nicht irrational verstanden bei Aristoteles. Aristoteles sagt, es ist eine spezifische Art Weisheit und eine spezifische Art Rationalität. Rationalität regelt das Verhältnis zwischen Endlichem und Unendlichem. Das heißt, wie weit soll das endliche Wesen oder der endliche Vernunft oder der endliche Intelligenz gehen, im Wunsch, sich der unendlichen Intelligenz anzunähern, also der Götter anzunähern. Also irgendwann ist diese Annäherung vergeblich und wiederum nicht rational. Wiederum nicht rational. Also in der Absage an die zu große Annäherung an die Praxis der unendlichen Intelligenz liegt eine eigene spezifische Intelligenz und eine eigene spezifische Weise Berücksichtigung des Status der Intelligenz als endlichen und nicht unendlichen. Das heißt, derjenige, der sich an Logos misst, ist nicht vernünftig. Ja, es ist nicht weise, das zu tun, weil irgendetwas übersieht dieser derjenige. Er übersieht nämlich die spezifische Beschaffenheit seiner eigenen Intelligenz. Und dass er diese übersieht, bedeutet, dass er eigentlich nicht weise ist. Diese zusätzliche Weisheit, die keine Weisheit der Götter ist, aber spezifisch menschliche Weisheit, ist diese Phronesis. Und diese Phronesis ist ja oft konzeptualisiert worden ist in amerikanischer Pragmatismus und auch in der juristischen Lehre, spezifisch der, wie sie in angelsächsischen Ländern sich entwickelt haben, wo man sozusagen programmatisch unter bestimmten Bedingungen, die ja bei diesen Autoren geschrieben werden, auf dieser Mimesis de Logos verzichtet. Mimesis der Götter verzichtet. Technik ist aber nichts anderes als verschiedene Formen der Mimesis der göttlichen Vernunft. Das heißt, Technik ist eine Mimesis der unendlichen Progression, die ja angelegt ist in der Naturzahlen, ja, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Das heißt, in einer Zahlenreihe, die immer weitergeht, unendliche, schlechte Unendlichkeit, ja nicht wahr, aber die schlechte Unendlichkeit ist eben die göttliche Unendlichkeit. Die Schlechtigkeit sozusagen liegt beim Gott. Ja. Das ist diese Unendlichkeit der Zahlenreihe. Nun, Jean Cauchy und viele andere, das sind die französischen Mathematiker im 17. und 18. Jahrhundert, haben entdeckt, dass diese Zahlenreihe wiederholt sich immer auch unter jede Zahlenschwelle. Das heißt, wenn ich zum Beispiel den Abstand von 0 bis 1 nehme, also Zahlenabstand, dann ist die Zahl der Zahlen sozusagen zwischen 0 und 1, die Zahl der Punkte, auch unendlich. Und Differential- und Integralrechnung verdeckt nur diese Tatsache. Was ist also der Computer? Der Computer war zunächst einmal, deswegen Differenzmaschine, deswegen analytische Maschine, deswegen alle diese Turing-Maschinen und so weiter. Also wenn man mathematikgeschichtlich das sieht, Computer waren ein Gegenprogramm gegen die Integralrechnung und Differentialrechnung französischer Prägung, also von Cauchy und Lagrange, und hat sich entwickelt in England und Deutschland, charakteristischerweise nicht in Frankreich, wo Differentialrechnung und Integralrechnung sozusagen ihre Heimat haben und nach wie vor vorherrschend sind, auch in der Theorie. Man hat die Frage gestellt, wenn man diesen Sprung macht von 0 bis 1, ja, integraler Sprung, wäre es nicht möglich, diesen Sprung zu nummerieren? Wäre es nicht möglich, sozusagen das Step by Step zu machen? Weil wenn man das nicht macht, dann überspringt man bestimmte Schritte. Ja, man macht sozusagen das insgesamt. Wenn man das aber insgesamt rechnet, zum Beispiel von 0 bis 1 oder 0 bis 10 und so weiter integriert, dann wie ist es möglich, vielleicht in einer unendlichen Zahl der Schritte, aber trotzdem einen Vorgang vorzuschlagen, der fähig wäre, diese Schritte nicht zu überspringen, sondern zu vollziehen. Vielleicht auch in einer unendlichen Perspektive. Das sind diese Programme des 19., späten 19., Anfang des 20. Jahrhunderts zur Auseinandersetzung mit den großen Sprüngen der Differentialintegralrechnung. Und die ersten Programme kommen schon von Leibniz und Babbage und so weiter, noch in der Zeit, als die französische Schule sozusagen triumphierte in der Mathematik und auch in der Theorie. Wobei man interessanterweise nach wie vor, ja, nicht wahr, bestimmte französische Autoren von Bergson Autoren des Fließens, ja, von Bergson bis Deleuze, ihre rein formale Nähe zu Differential- und Integralrechnung leicht nachweisen kann. Das heißt, auch in der romantischen Phase und so weiter steckt sozusagen ein gewisses mathematisches Modell aus der 17. ab 18. Jahrhundert noch dahinter. Wir haben also den Versuch einer Vermittlung, also was ist der Computer? Computer ist Versuch einer Vermittlung zwischen endlichen und göttlicher Intelligenz. Eine Vermittlung, die folgendermaßen funktioniert. Die Intelligenz ist nach wie vor vorausgesetzt als eine unendliche, also göttliche. Aber die Vorgangsweise dieser Intelligenz wird an die endliche menschliche Intelligenz angepasst, insofern, dass man sagt, denken wir so, also stellen wir uns Gott, der zwar unendlich denkt, aber so denkt, dass jeder individuelle Schritt von einer ähnlichen Intelligenz nachvollzogen werden kann. Das heißt, wenn wir ein Verhältnis zwischen unendlicher Intelligenz und ähnlicher Intelligenz nicht als totaler Bruch, wie in Frankreich mit Differential- und Integralrechnung, sondern als ein Kompromiss darstellen, so dass zwar der ganze Nachvollzug zum Paradox kommt, aber jeder ähnliche Nachvollzug funktioniert, ja, dann bekommen wir ein theologisches Modell, das dem Computer zugrunde liegt. Und auch zugrunde liegt zum Beispiel dem gleichzeitig, warum auch diese Bomben und so weiter berechnet werden können, zugrunde liegt der Relativitätstheorie von Einstein. Er hat auch mit dieser, also ganz andere, nicht auf der Ebene, numerischen Ebene, sondern topologischen Ebene mit dem gleichen Problem konfrontiert. Das war schon bewiesen, ja nicht wahr, vor ihm, dass wenn man zwei Parallelen in der Unendlichkeit weiterführt, dann gibt es drei topologische Möglichkeiten. Eine, sie bleiben parallel, andere, sie kreuzen sich und drittes, sie gehen auseinander. Weil in der Unendlichkeit können wir nicht wissen, und das kann man leicht beweisen, ob der Raum, in dem diese Parallele weiter vorgeführt werden, ob dieser Raum selbst gerade ist oder krumm. Ja. So. Das ist übrigens eine interessante Weiterentwicklung, ja, von Kolumbus-Mythos. Ja. Das heißt, man stellt sich vor, man nimmt ein Schiff, ja, und fährt in die Richtung. Ja. Man weiß aber nicht, ob die Erde gerade ist, also man fährt immer weiter, oder die Erde ist krumm oder eine Sphäre und man kommt auf den gleichen Punkt. Nur, bei der Erde gibt es Mittel, das festzustellen. Aber schon Riemann hat bewiesen, dass wenn die Erde unendlich wäre, ist es nicht möglich festzustellen, ob die Erde gerade ist oder krumm ist, und Kolumbus niemals wissen könnte, ob er weiterfährt oder zurückkommt. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Beide Möglichkeiten sind mathematisch beweisbar. Ja? Beide Lösungen sind mathematisch gleichwertig und gleich möglich. Das heißt, wir haben keine Kriterien in Bezug auf einen unendlichen Raum festzustellen, ob es Sphäre ist oder gerade ist. Oder ein Block, ja, sagen wir White Cube ist, ja, also wie bei Newton. Ja. Und die Einstein-Theorie ist bekanntlich eine Reaktion darauf, ja, dass er die Bedingungen für eine endliche Intelligenz markiert, wo wir zwar das generell nicht sagen können, in Bezug aber auf jeden konkreten Ort schon. Ja, das ist diese Relativität. Das heißt, in jedem Abschnitt können wir das schon ausrechnen, auch dann, wenn wir das generell nicht ausrechnen können. Ja, das ist sozusagen jetzt die Grundlage für Raumfahrt und so weiter, dass wenn ein Raumschiff tatsächlich fährt, dann in jedem Teil des Kosmos kann dieser Raumschiff eigentlich ausrechnen, wie es sich in diesem verhält, ohne generell wissen zu müssen, ob der Raum als solche eine Sphäre ist oder nicht. Ja, und so weiter. Das heißt, wir haben generell im 20. Jahrhundert, am Anfang des 20. Jahrhunderts, physikalische und mathematische Modelle, die von gleichen Grundimpuls ausgegangen sind, das heißt eine partielle Versöhnung, und zwar klar geregelte. Ja, unter klar geregelten, nicht dezisionistisch gedacht, sondern die Theorien der Fronesse sind. Das heißt, die Theorien, die klar geregelte, rationale Modelle einer partiellen Übereinstimmung zwischen menschlicher und göttlicher Intelligenz vorschlagen. Ja? Und sozusagen versuchen, ganz klar zu markieren und anzuzeigen, unter welchen Bedingungen diese Koinzidenz funktioniert und unter welchen Bedingungen sie nicht funktioniert, dass man dann, wenn man weitergeht, in eine Zone kommt, die dann eine Paradoxale ist. Was heißt eine Paradoxale? Das heißt, die nicht mehr sozusagen unter der endlichen Vernunft kontrollierbar ist.